Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir haben jetzt was Besonderes vor hier. Wir wollen auf eine historische Konzerttournee gehen, eine sehr ungewöhnliche mit dem großen Jazzmusiker Louis Armstrong. Das war der erste ganz große Showstar aus den USA, der in der DDR aufgetreten ist. Und zwar mitten im Kalten Krieg, knapp 4 Jahre nach dem Mauerbau. Da hat er mit seiner All-Star-Band im Ostberliner Friedrichstadtpalast gespielt. Heute vor 60 Jahren und danach Konzerte gegeben in Leipzig, in Erfurt, Schwerin, Magdeburg, insgesamt 16 Konzerte in der DDR. Wir hören uns das erstmal an, historische Aufnahme. Jetzt, da spielt Armstrong zusammen mit der ostdeutschen Band Jazz Optimisten. Am Anfang gibt es noch ein Stück Ansage vom Reporter damals.
Das hören Sie wahrscheinlich im Hintergrund, haben es sich nicht nehmen lassen, Louis Armstrong zu begrüßen. Und Louis Armstrong singt mit.
You need to tell me why, because I know, yes, when it's sleepy time down south, yeah, steamboats up the river coming and going, ba-ba-da-da-do-se, slashing the night away, ba-ba-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do- were singing and they danced till the break of day. Yes, deep road Southland with his dreamy sound. Take me back where I belong, right in my mother's arms, when it's sleepy time down south. Thank you.
Ein Spontankonzert 1965 auf dem Ostberliner Flughafen Schönefeld mit Louis Armstrong und den Jazz-Optimisten. Ja, und bei dieser Tour durch die DDR damals wurde Louis Armstrong von einem ostdeutschen Musikjournalisten begleitet, von Karl-Heinz Drechsel, auch Dr. Jazz genannt in der DDR, und seinem Sohn Ulf Drechsel hat er ausführlich erzählt, was er damals erlebt hat mit Louis Armstrong. Und Ulf Drechsel, der ist jetzt hier im Studio. Hallo Ulf, grüße dich.
Guten Morgen Frank, freue mich sehr hier zu sein.
Sie haben Ulf Drechsel vielleicht noch im Ohr durch seine vielen Jazz-Sendungen und Moderationen von Festivals hier bei uns im Programm. Wie war das, was hat dein Vater erzählt, als er gehört hat, Armstrong kommt in die DDR, du kannst den begleiten? Wahrscheinlich konnte er sein Glück gar nicht fassen, oder?
Nein, ich war natürlich damals noch viel zu jung, um das so ganz bewusst erlebt zu haben. Aber er hat in den Jahren danach immer wieder von dieser Tournee, immer wieder von den Begegnungen mit Armstrong erzählt. Und er dachte am Anfang tatsächlich, dass man ihn so ein bisschen veralbern will. Die Künstleragentur der DDR, einer der Chefs dort, hat ihn gefragt, ob er Interesse hätte, Louis Armstrong während seiner DDR-Tournee als Sprecher, als Moderator der Konzerte zu begleiten. Und das konnte er eigentlich nicht so richtig glauben, weil man hatte auch überhaupt nichts gehört, dass das im Gespräch ist und dass das passieren könnte. Aber der versicherte, nee, das soll wirklich so sein und wir wollen, dass sie das machen. Und da hat er natürlich zugesagt. Er war nicht bei allen Konzerten dabei. Die Berliner Friedrichstadtpalast-Konzerte liefen völlig ohne Moderation auf der Bühne ab, sondern nur von der Ansage, vom Tonband. Und bei der letzten in Schwerin, beim letzten Konzert in Schwerin konnte er auch nicht dabei sein, weil er war ja beim Rundfunk der DDR fest angestellt als Regisseur und alles, was er als Jazzmann gemacht hat, war quasi nebenbei und musste sich irgendwie mit dem Dienstplan vereinigen lassen.
Ulf, durch unsere Redaktion geisterte jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs heute auch das Gerücht, dass du damals, eben du hast gesagt, du warst sehr klein, auf dem Schoß von Louis Armstrong gesessen hast, aber vielleicht nur metaphorisch, oder?
Also daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Also das glaube ich auch nicht, weil die waren ja wirklich ständig irgendwie im Bus unterwegs und in Berlin, wo ich hätte sein können, weil wir in Berlin gewohnt haben, da waren die noch gar nicht miteinander verbandelt sozusagen. Das kam dann erst zustande.
Aber dein Vater ganz nah dran, darüber reden wir gleich noch. Aber lass uns erstmal hören, wie Louis Armstrong damals begrüßt wurde in Ostberlin in Schönefeld.
Und jetzt erscheint der King of Jazz, Louis Armstrong.
Sehr geehrter Herr Armstrong, werte Frau Armstrong, ein herzliches Willkommen für Sie in Berlin. Ein herzliches Willkommen in der Deutschen Demokratischen Republik.
It's a pleasure and I'm happy And it's a thrill to hear the band playing my theme song.
Die Stimme erkennt man natürlich sofort. Also er sagt ja, er freut sich, dass er da ist, aber auch, dass da eine Band da ist, die seinen Theme-Song, den Erkennungssong der All-Stars seiner Band spielt. Die Band, das waren die Berliner Jazz-Optimisten. Was war das denn für eine Truppe, die ihn da begrüßt hat?
Die Berliner Jazz-Optimisten, das war eine Oldtime-Band. Damals gab es eine relativ rege Oldtime-Szene. Gab es ja jahrzehntelang und das fing damals an und die Jazz-Optimisten gehörten eigentlich zu den besten Bands, die die DDR-Jazz-Szene, die traditionelle Jazz-Szene zu bieten hatte. Und die waren totale Fans von Armstrong und speziell auch von der Stilistik, die die All-Stars repräsentiert haben. Und die hatten diesen Song natürlich drauf. Armstrong hat mit diesem Stück Jahre, Jahrzehnte jedes seiner Konzerte eröffnet. Und insofern war das für sie klar, dass sie diesen Song zu seiner Begrüßung spielen müssen. Ich finde übrigens witzig, dass die nicht mal jemanden hingestellt haben von einer Künstleragentur, der Armstrong auf Englisch begrüßt hat. Das fand ich schon ein bisschen schräg.
Er hat es offenbar trotzdem verstanden.
Es gab einen Dolmetscher, der ihm das ins Ohr geflüstert hat.
Okay. Kannst du uns was dazu sagen, wie es überhaupt zu dieser großen Tournee mit eben 16 Konzerten allein in der DDR und dann gab es noch, die Tournee ging ja noch weiter in andere sozialistische Länder, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, CSSR hat Armstrong dann auch gespielt mit seiner Band. Warum eigentlich in dieser Zeit?
Na, die amerikanische Regierung, muss man sagen, hat in dieser Zeit, in den 50er, 60er Jahren, viele ihrer Jazzmusikerinnen, es waren eigentlich hauptsächlich Jazzmusiker damals, in die Welt geschickt, quasi als Botschafter der amerikanischen Kultur. Sie wollten damit Kultur in die Welt tragen und natürlich auch Sympathien gewinnen. Und sie haben diese Konzerttourneen in der Regel auch bezahlt. Das heißt, die Empfängerländer mussten dafür kein Geld auf den Tisch legen. Das wollte die DDR nicht. Die hat gesagt, wir lassen uns das nicht von den Amerikanern schenken. Wir bezahlen für diese Tournee. Die Umstände waren ein bisschen kurios, weil die hatten natürlich keine Devisen, mussten mit DDR-Geld bezahlen. Das haben sie bezahlt an eine Agentur in der Schweiz, die das Ganze sozusagen gemanagt hat in Europa. Und die Schweizer Agentur hat wiederum dann die Devisen an das Management von Armstrong überwiesen. Da waren irgendwelche Carl Zeiss Jena Optikgeräte, Antiquitäten und sonst was im Spiel. Genaueres weiß man darüber eigentlich nicht so richtig.
Und ich habe hier noch ein kurzes Statement von Louis Armstrong selbst, wie er dieser Tournee in der DDR so entgegensieht.
And I know we're gonna have a nice stay here because I have a lot of friends right here.
Also er erwartet einen guten Aufenthalt, weil er so viele Freunde hat in der DDR. Stimmte das denn? Gab es so viele Fans?
Naja, man kannte natürlich Louis Armstrong, ist ja ganz klar. Also der hatte Platten, die liefen auch in den Radiosendern des Westens, muss man sagen. In der DDR gab es keine einzige Schallplatte bis zu diesem Zeitpunkt von Louis Armstrong. Aber natürlich war Louis Armstrong als Jazzstar, als Repräsentant dieser Musik und als einer wirklich der Innovatoren auch dieser Musik, das muss man ja wirklich sagen, natürlich bekannt und die Leute wollten ihn einfach auch mal leibhaftig sehen und hören.
Da gab es ja dann wirklich Gelegenheit dazu. Also er hat allein in Berlin 6 Konzerte an 3 Tagen gespielt. Das fand ich auch erstaunlich. Immer 2 Konzerte am Tag, ne? 1 am Nachmittag, 1 am Abend. Damals im alten Friedrichstadtpalast, 3000 Plätze, wenn ich mal zusammenrechne, 3000 mal 6, 18.000 Menschen konnten ihn sehen. Wer ist da so hingegangen zu diesen Konzerten?
Also mein Vater erzählte mir, dass die Karten zum einen ganz normal in den Verkauf gegangen sind, aber viele Karten auch an Betriebe vergeben wurden, die ja häufig so Abonnements hatten beim Friedrichstadtpalast. Wenn dann große Unterhaltungsstars kamen, waren diese Karten begehrt und diese Karten gingen dann auch an die Betriebe und wurden in Betrieben tatsächlich verkauft. Ich glaube 15 Mark kostete damals ein Ticket bis 20 oder 25, ich weiß nicht genau, was schon ziemlich viel Geld war. Und die wurden dann von den Leuten gekauft und zum Teil vielleicht gar nicht selber benutzt, sondern weitergegeben, weil das war quasi so eine zweite Zahlungswährung. Man hat ein Ticket für ein Louis Armstrong-Konzert und hat dann vielleicht irgendwie schneller eine Autoreparatur gekriegt, wenn man das seinem Autoschlosser in die Hand gedrückt hat.
Oder 3 Sack Zement.
Oder sowas, ja. Oder blaue Fliesen.
Wie war das überhaupt damals? Also ich habe so eine Erinnerung, aber mal gehört, dass Jazz und zumal Jazz aus den USA eigentlich gar nicht gerne gesehen war in der DDR der 60er Jahre, offiziell.
Also Jazz war ja tatsächlich eine Musikform, die von der Parteiführung, speziell von Walter Ulbricht damals, mit sehr spitzen Fingern angefasst wurde. Man darf ja nicht vergessen, dass er 1965, ein halbes Jahr nachdem Armstrong da war, seine berühmte Yeah-Yeah-Yeah-Rede gehalten hat, ob wir diesen ganzen Quatsch dann mitmachen müssten. Also
diese ganze westliche Musik.
Genau, diese ganze westliche Musik. Und das war, ich weiß nicht, das war wie... Man konnte es sich eigentlich auch gar nicht erklären, wieso plötzlich dieser Mann eingeladen wurde. Aber er hat viel verändert. Er hat tatsächlich viel verändert. Nach diesen Berlin-Konzerten im Friedrichstadtpalast hat das Neue Deutschland, das Zentralorgan der SED damals, zum ersten Mal positiv über Jazz geschrieben. Ansonsten war das immer eher so was Schmuddeliges. Plötzlich war Jazz en vogue. Und das hat wiederum dazu beigetragen, dass dann auch andere Musiker aus anderen europäischen Ländern, vornehmlich auch Dixieland, Oldtime-Musiker aus Großbritannien, aus Holland, aus Dänemark eingeladen worden sind. Also Armstrong hat damals wirklich Türen geöffnet, muss man sagen.
Wir reden gleich weiter, Ulf, auch darüber, was dein Vater denn jetzt ganz konkret mit Louis Armstrong damals erlebt hat. Aber wir sollten auch mal Musik hören von ihm. Louis Armstrong in der DDR. Wir hören Hello Dolly.
This is Louis Dollar. Mighty glad to have you back where you belong. You lookin' swell, darling. I can tell, darling. You keep blowin', you still blowin', you still goin' strong. I feel the room swayin' and the band's playin' one of our old favorite tunes. Right way back when. So take a rap, fellas, but then do an empty lap, fellas. Darling, never go my way
Armstrong and his All-Stars 1965 im Ostberliner Friedrichstadtpalast. Damals war der Jazzstar mit seiner Band auf Tournee durch die DDR. Heute, vor 60 Jahren, hat diese Tournee begonnen. Mit dabei war damals der Musikjournalist Karl-Heinz Drechsel und sein Sohn Ulf Drechsel ist hier im Studio. Ulf, was hat denn dein Vater erzählt? Wie haben Armstrong und seine Musiker denn überhaupt reagiert auf deinen Vater, der eben, als du hast gesagt, ihr Sprecher, ihr Moderator mit dabei sein sollte bei der Tournee?
Also mein Vater hatte zunächst mal natürlich ziemlich Bammel, weil Ehrfurcht, logisch. Und er wusste ja nicht, wie er reagiert, der Armstrong. Und er hat sich vorgestellt und im Gespräch, dann im Autobus auch und im Hotelzimmer, kriegte Armstrong mit, dass mein Vater tatsächlich im Stoff steht, dass er wusste, worüber er redet. Und er hat ihn dann quasi auch als Fachmann, wenn man so will, ernst genommen. Und sie haben sich auch sehr viel persönlich unterhalten. Armstrong hat meinem Vater viel erzählt. Er hat ihn abends nach dem Konzert gelegentlich ins Hotelzimmer gebeten oder auch im Bus haben sie miteinander geredet. Und er hat sich interessiert, was mein Vater für eine Familie hat, wie viele Kinder etc. pp. Und Armstrong hat von sich, aus seiner Geschichte, von Musikern erzählt, mit denen er gearbeitet hat. Auch von Problemen, die er hatte, hat er viel erzählt. Und das hat mein Vater mir natürlich im Nachgang alles nochmal zu Protokoll gegeben, als wir vor inzwischen über 15 Jahren ein Buch über sein Leben gemacht haben, in dem es ein langes Kapitel Armstrong und in der DDR gibt. Und da steht das alles auch nochmal detailgenau drin.
Da kann man das nachlesen. Steht wahrscheinlich Karl-Heinz Drechsel im Titel dieses Buches,
oder? Steht im Titel, ja.
Okay, so findet man das. Armstrong hat einige Zeit nach dieser Tournee einen Brief an deinen Vater geschrieben. Wir haben vorhin schon mal ehrfürchtig geguckt. Du hast das Original bei dir, die Handschrift von Louis Armstrong.
Und wollte ich dir zeigen.
Vielen Dank. Und würdest du uns auch mal ein kurzes Stück vorlesen, was Armstrong geschrieben hat?
Ja, damals? Also interessant ist, dass dieser Brief 2 Jahre nach der Tournee kam. Also mein Vater hatte ihm Fotos geschickt, irgendwie mal, die gemacht worden sind. Und dann kam nie eine Reaktion. Und 2 Jahre später, am 10. April 67, schrieb Armstrong: Lieber Mr. Karl-Heinz Drechsel, Überraschung, Überraschung. Sie müssen gedacht haben, ich hätte Sie vergessen. Aber das habe ich nicht. Ich dachte die ganze Zeit an Sie, seitdem Sie und ich zusammen waren und Sie der MC unserer Show gewesen sind. Und Sie haben Ihre Sache ganz wundervoll gemacht. Sie waren einer der allerbesten MCs, die wir jemals in unserer Show hatten. Es tut mir leid, dass ich Sie habe so lange auf eine Antwort warten lassen. Die Reise, die ich durch Ihr Land unternahm, wird für immer in meiner Erinnerung lebendig sein. Ich werde Sie nie vergessen und ganz besonders die Art und Weise, wie Sie uns auf die Bühne holten. Meine Frau Lucille spricht oft von diesen wunderbaren Augenblicken und sie hält sie überdies für den finest and sharpest MC, den ich je hatte.
Mein Gott.
Mein Gott, oder? Das geht viel, viel länger. Dieser Brief sind 8 handschriftliche Seiten. Mein Vater hat den gehütet wie den Heiligen Gral und tragischerweise muss man sagen, in den letzten Monaten seines Lebens, er ist ja 2020 verstorben, hat er diesen Brief gesucht, wie ein Irrer. Er sagt, wo ist dieser Brief? Er muss weg, er ist weg, ich finde ihn nicht mehr. Ich habe ihn dann beim Durchsuchen seiner Unterlagen, habe ich ihn gefunden. Wo? Bei den Briefen natürlich, die er gesammelt hatte.
Ganz persönliche Dimension, dieses Verhältnis zwischen Armstrong und deinem Vater. Lass uns mal noch auch auf die politische Dimension schauen. Eben diese Zeit, seit 4 Jahren stand die Mauer. Es war bitter, kalter Krieg in dieser Zeit, Mitte der 60er Jahre. Hat sich Armstrong bei dieser Tournee irgendwie auch verhalten zu diesen politischen Fragen?
Also in 2 Hinsichten, glaube ich, hat er sich dazu verhalten. Zum einen natürlich zu dem Anblick der Mauer. Er war in Berlin und hat diese Mauer gesehen. Und das hat ihn sehr, sehr beeindruckt. Man hatte natürlich davon gehört, er hatte darüber gelesen etc. pp. Aber das dann zu sehen, dass so eine Mauer tatsächlich eine Stadt, ein Land, Menschen voneinander trennt, das war für ihn regelrecht schockierend. Und er hat dann immer wieder gesagt, hat es ja auch in der Pressekonferenz gesagt, er will sich nicht politisch da weiter äußern. Er war da sehr diplomatisch, aber das hat ihn sehr bewegt und sehr berührt. Und er sagte, für ihn ist das Wichtigste, dass er die Menschen, die in seine Konzerte kommen, glücklich macht. Dafür wird er sein Bestes geben. Das hat er ja dann auch in den 18 Konzerten bewiesen. Das war die eine politische Seite und die andere politische Seite war eigentlich eine amerikanische. Denn es war die Zeit der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Martin Luther King war eine ganz wichtige Figur und die haben, so erzählte mir mein Vater, auch versucht, in den Interhotels damals englischsprachige Zeitungen zu finden, in denen sie vielleicht Neuigkeiten über die Situation in den USA erfahren konnten. Und sie traten tatsächlich auch, vor allem Armstrong trat tatsächlich auch sehr selbstbewusst gegenüber seinem weißen Tourmanager auf, der dann in manchen Situationen von ihm regelrecht zurechtgewiesen wurde, was ja eigentlich als Schwarzer einem Weißen gegenüber völlig unflätig war. Aber Armstrong sagte, du hast hier nicht mehr lange was zu sagen und wenn wir zu Hause sind, schon gar nicht mehr. Mhm. Also er war da sehr, sehr bewusst in seiner politischen Sicht auf die Welt. Wenngleich natürlich immer auch ein bisschen Naivität, die ihm sprichwörtlich zu eigen war, mitgeschwungen hat.
Wir hören gleich Louis Armstrong nochmal mit Musik von dieser Tournee und zwar Musik, die eigentlich in Deutschland entstanden ist, Mackie Messer aus der Drei-Groschen-Oper von Brecht und Weil. Hat er das damals auch gespielt als auch so eine Art Referenz an das Land, in dem er ist?
Nee, das hat er 1955 erstmals aufgenommen in New York, glaube ich, damals. Und er hat damit mit diesem Song, mit Max and Knife, diese Oper, die Drei-Groschen-Oper von Brecht und Weil, eigentlich erst wieder ins Bewusstsein gebracht. Das kannte in den USA keiner. Durch die Interpretation von Armstrong und durch die Aufnahme 55, bei der Lotte Lehn ja übrigens im Studio dabei gewesen ist.
Die legendäre
Lotte Lehn. Ja. Weswegen er dann ja auch bei dieser Originalaufnahme so ein bisschen mit dem Text jongliert und die Namen der anwesenden Frauen im Studio mit einbezieht. Also mit dieser Aufnahme von Max and Knife hat Armstrong diesen Song und letztendlich auch das Musical oder das Theaterstück, die Drei-Groschen-Oper, wieder berühmt gemacht und auch in Deutschland wurde es dann eigentlich zu einem richtigen Hit.
Was alles drinsteckt in dieser Aufnahme. Ulf, ganz herzlichen Dank für diese Tournee mit Louis Armstrong und Karl-Heinz Drechsel 1965, 16 Konzerte damals in der DDR. Vielen Dank für diesen Ausflug und jetzt hören wir Mackie Messer von Louis Armstrong and his All-Stars.
Sight when the shark bites with his teeth till scarlet billows start to spread. Fancy gloves though, where's my heat, dear? So there's not a trace of red. Oh, on the side walk Sunday morning lies a body oozing life. Someone sneaking round the corner. Is that someone back tonight? Yes, from a tugboat by the river, baby. A cement bag drooping down, and the cement's for the weight, dear, that you make here back in town. Yes, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out all his cash. And my kid spends like a sailor. Did our boy do something fresh? Suki Tadri, Jenny Diver, Lottie Lanier, sweet Lucy Brown. Yes, the line found on the right, dears. Now that Mackie's back in town.
Louis Armstrong 1965 live im Ostberliner Friedrichstadtpalast bei seiner Tournee durch die DDR damals. Ja.